Wir heißen Sie herzlich willkommen bei unserer Bibelstunde am ersten Advent und ich grüße Sie am Anfang mit dem Wort unseres Herrn, das heute auch in der Herrnhuter Losung steht. Jesus Christus sagte auf der Insel Patmos zu Johannes und er sagt es uns heute: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Da wollen wir doch mit dem Liederdichter sagen: O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. Wohl allen Herzen insgemein, da dieser König zieht ein. Vielleicht haben Sie das Lied heute schon einmal gesungen, vielleicht sogar schon zweimal. Ich denke, wir singen es trotzdem. Das Lied unter der Nummer 134: Macht hoch die Tür macht weit. 134. In unserem grünen Liederbuch sind nur 4 Strophen und die singen wir.
Ein ganz bekannter Adventstext ist doch dieser: Mache dich auf und werde Licht. Ich möchte Ihnen diese 2 oder auch 3 Verse aus dem Jesaja-Buch vorlesen. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und ein paar Verse weiter: Und du sollst erfahren, dass ich der Herr, dein Heiland bin, und ich, der mächtige Jakobs, dein Erlöser. Mache dich auf, denn dein Licht kommt. Es hat mich heute Morgen an die Lesung in Zeit mit Gott erinnert. Vielleicht haben Sie sich auch daran gefreut, an den Satz: Gott sendet sein Wort in das Zentrum unseres Kummers. Und davon spricht eigentlich dieser Text hier auch. Finsternis, ja, das ist auch Kummer. Und mache dich auf, werde Licht, dein Licht kommt. Es kommt, Jesus kommt hinein. Wir singen jetzt diesen bekannten Kanon zu diesem Vers aus Jesaja. Sie finden den Text hier vorne noch einmal. Mache dich auf und werde Licht. Die erste Zeile wird 3-mal wiederholt, also insgesamt 3-mal, und dann noch die 2. Zeile.
Freude, diesen kräftigen Gesang zu hören. Wir beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass wir Advent feiern dürfen. Und wir wissen, was Advent bedeutet, Herr. Deine Ankunft. Wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du auch wiederkommen wirst. Wir danken dir, dass du in unser Leben gekommen bist, dass wir mit dir leben dürfen. Und dazu schenkst du uns auch dein Wort als Hilfe, als Orientierung. Wir danken dir jetzt für diese Zeit mit deinem Wort. Und wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist und uns segnen wirst. Amen. Ich habe einen Adventskalender mitgebracht. Jetzt hofft vielleicht jeder auf ein Schokolädle. Aber das geht nun leider nicht. Und das werden Sie auch verstehen. Aber es gibt schon ein paar Schokolädle. Der Adventskalender hat selbstverständlich 24 Türen. Heute sind wir noch im November. Darum habe ich noch eine weitere Türe hergestellt. 24 Türen zur Ankunft des Königs, so sagte jemand über den Adventskalender. Bei uns geht es heute um 4 Türen zur Ankunft des Königs. Was gibt es zu entdecken? Sie wissen wahrscheinlich, dass es im Verlauf des Kirchenjahres für jede Woche einen Wochenspruch gibt. Wir finden ihn immer am ersten Tag der Woche, also am Sonntag, im Herrnhuter Losungsbuch. Und 4 Adventssonntage, also 4 Worte für 4 Wochen. Und an diesen 4 Worten, um die es nun geht, habe ich so etwas wie eine Hilfe am Weg entdeckt. Orientierungshilfe für die Zeit im Advent und nicht nur für die Adventszeit 2014, sondern für unser Christenleben, für unser ganzes Christenleben, Orientierung. Die vier Worte, die ich dann nachher raushole, sind vier Anweisungen. Nun ist es ja mit Anweisungen so, wenn wir sie hören, also Worte, die uns sagen, was zu tun ist, was dran ist, dann braucht es unsere Entscheidung. Ignoriere ich die Anweisung oder ist sie mir wichtig? So wichtig, dass ich sie wirklich hören will. Ich öffne die erste Tür. Das ist das Wort für die erste Woche im Advent. Und es kommt tatsächlich ein Schokolädli raus. Wissen Sie, wer das Schokolädli kriegt? Es kriegt Schwester Renate. Schwester Renate, bitte. Und auf meinem kleinen Zettel, den ich da rausgeholt habe, wo es also um das erste Wort geht, da steht siehe, eine Anweisung, siehe. Es steht natürlich noch mehr dabei und Sie wissen es wahrscheinlich schon. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Sacharja 9, Vers 9 steht dieses Wort. Siehe. Dieses Wort hat so etwas wie Signalwirkung. Es ist in der Bibel an vielen Stellen zu finden und aus den Evangelien wissen wir, dass Jesus dieses Siehe oft gebraucht hat. Damit wollte er sagen, was jetzt kommt, darfst du nicht übersehen und nicht überhören. Du darfst es nicht gering achten, nicht als Nebensache. Es geht um etwas Großes, das will dieser Aufruf sagen, siehe. Das ist wie so ein Weckruf, der uns aus dem Schlaf der Gleichgültigkeit holen will. Siehe, das heißt, schau weg von dem, was deinen Blick und deine Gedanken so gefangen hält. Deine Ausweglosigkeiten sind das, deine Probleme, deine Nöte. Richte deinen Blick auf diesen König und Herrn. Wegschauen von dem, was uns so beschäftigt. Ist das dann nicht Vogelstrauß-Politik? Also in dem Sinn, jetzt denke ich einfach nicht mehr an das, was schwer ist, was mir Not macht. Nein, das ist es nicht, sondern es ist der hilfreiche Umgang mit den Belastungen, mit dem, was uns bedrückt, wenn wir auf diesen König sehen. Siehe, ich darf alles, was mich bedrückt und belastet, ja diesem König sagen. Er ist die rechte Adresse und bei ihm kann ich empfangen, was ich dann brauche, um mit den Belastungen zu leben. Siehe, dein König. Dieses Siehe will uns durch die Adventszeit begleiten, nicht nur in der ersten Woche, sondern bis zum Siehe in der heiligen Nacht, wo wir es ganz neu hören dürfen. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist der Heiland geboren. Dem Wort in Sacharja 9, Vers 9, geht etwas Interessantes voraus. Die Verse 1 bis 8, sie reden vom Siegeszug von Alexander dem Großen. Der ist mit seinem Heer durch das Gebiet nördlich und östlich von Palästina gezogen. Das war so um 333 vor Christus. Und Sacharja hat es circa 200 Jahre vorausgesagt. Alexander wandte sich dann auch nach Jerusalem. Er war zornig auf die Juden, denn sie hatten sich geweigert, ihm den jährlichen Tribut zu bezahlen. Der jüdische Historiker Flavius berichtet, der hohe Priester rief das Volk dann zum Beten zusammen. Alexander zieht gegen Jerusalem. Er rief das Volk zum Beten und Fasten auf und sie brachten dem Herrn Opfer, um seinen besonderen Schutz zu erflehen. Und in der Nacht, bevor Alexander mit seinem Heer in Jerusalem ankommen sollte, hatte der hohe Priester einen Traum. Und in diesem Traum hat der Herr ihn angewiesen, die Stadt zu schmücken, als käme ein hoher Gast zu Besuch, die Stadt zu schmücken, das Volk anzuweisen, sich mit weißen Gewändern zu begleiten und ihrem Besucher die Tore zu öffnen. Der hohe Priester und die anderen Priester sollten in heiligen Gewändern diese Empfangsprozession anführen. Das geschah so. Und Alexander der Große war so beeindruckt, dass er sie friedlich begrüßte. Die Stadt und ihre Bewohner wurden verschont. Und in Zacharia 9, Vers 8 erfahren wir von dieser Verschonung. Der Herr sagt, ich aber werde mich selbst als Wache um mein Haus lagern, zum Schutz vor dem, der hindurchzieht und zurückkommt. Man kann nun fragen, warum im Wort Gottes so sehr auf die Eroberungen Alexanders des Großen eingegangen wird. Ein Ausleger sagt, diese Eroberungen haben mitgeholfen, die Welt auf das Kommen von Jesus Christus vorzubereiten. Wir bedenken kurz nach dieser Beschreibung von dem Heereszug, Siegeszug des Alexanders, kommt ja dieses Siehe, dein König kommt zu dir, der ganz andere. Also dieser Ausleger sagt, diese Eroberungen durch Alexander den Großen haben mitgeholfen, die Welt auf das Kommen von Jesus Christus vorzubereiten. Alexander verbreitete die griechische Kultur und die griechische Sprache und so hat er die damalige Welt vereint. Und als die Römer dann nach ihm ans Ruder kamen, fanden sie ein Reich vor, das für sie vorbereitet war und die Verbindung von griechischer Kultur und römischer Regierung, römischem Straßennetz und römischer Gesetzgebung war dann genau das, was auch die frühe Christenheit brauchte für die Verbreitung des Evangeliums. Wir staunen über das Wirken Gottes in all dem. Der König, der ganz andere König, konnte kommen. Und Zacharia kündigt ihn an. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Füllen der Eselin. Diese Prophezeiung hat sich ja erfüllt, als Jesus am Palmsonntag in Jerusalem einzog. Es liegt ein Vergleichen nahe, wenn der Siegeszug des Alexander davor kommt im Bibeltext. Alexanders Ankunft hat überall, wo er hinkam, Furcht ausgelöst. Den Juden aber ruft Zacharia zu, siehe, dein König kommt zu dir, du Tochter Zion, freue dich sehr. Und in Jerusalem jauchze, siehe, dein König kommt zu dir. Jesus kam, um Heil zu bringen. Er ist der ganz andere Herr, der ganz andere König. Alexander ist auf einem starken Schlachtross geritten, hat ein großes Heer angeführt und ging von Sieg zu Sieg. Jesus kam auf einem bescheidenen Esel, er kam in Demut, welch ein wunderbarer Eroberer. Und es lohnt sich genau hinzuschauen, auch im Advent 2014, denn es gilt heute und für diese Adventszeit für jeden von uns ganz persönlich, siehe, dein König kommt zu dir, Seele, das sind frohe Worte. Wir wissen es, er ist längst gekommen, vor mehr als 2000 Jahren. Er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich erbarm. Also auf dieses Kommen, das Zacharia angekündigt hat, müssen wir nicht mehr warten. Aber die Anweisung heißt für uns, siehe und überhöre es nicht, dein König will wieder neu bei dir einkehren. Er will wieder neu der Herr und der König deines Lebens sein. In dem Lied von Hiller, das ich eben schon zitiert habe, bittet er den König Jesus, komm und räume alles aus, was dich hasset und mich reuet. Komm und reinige dein Haus, das die Sünde hat entweiht. Mach mit deinem Opferblut alles wieder rein und gut. So darf man mit diesem König reden. Und solch eine Zeit will die Adventszeit für uns sein. Eine Zeit, in der auch wieder neu geklärt wird und umgesetzt, wer der König unseres Lebens ist. Advent heißt Ankunft. Wir gehen auf das zweite Kommen unseres Herrn zu. Entweder erleben wir, dass er kommt und seine Gemeinde zu sich holt, oder dass er uns ganz persönlich heimholt, wenn unser Leben hier zu Ende ist. Wir leben von seinem ersten Kommen und wir leben auf das nächste zu und wollen uns darauf vorbereiten. Siehe, dein König kommt zu dir. Seele, das sind frohe Worte. Wir singen das Lied 135, Advent ist es heute. Jetzt habe ich wieder vergessen zu sagen, dass Sie auch aufstehen könnten beim Singen. Aber für diesmal ist es schon zu spät. Vielleicht mache ich es nachher besser. Wir kommen zur zweiten Tür in unserem Adventskalender. Es kommt ein Schokolädli raus. Aber da drüben sitzen drei Bläser. Und deshalb kriegt jeder eines. Beste Renate, danke. Was hat uns die zweite Tür zu sagen für die Adventszeit 2014 und für unser Leben als Christen? Seht auf. Das sind ja bei Anweisungen für diese Adventszeit und für unser ganzes Christenleben. Seht auf. Also es geht noch einmal um das Sehen. Ich lese das ganze Wort. Seht auf und erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Da steht Lukas 21, 28 und um des Zusammenhangs willen lese ich die Worte 25 bis 28. Es sind Worte aus der Endzeitrede von Jesus. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen und auf Erden wird Angst die Völker ergreifen, wenn sie nicht mehr aus- und einwissen beim Tosen und Wogen des Meeres und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die auf den Erdkreis zukommen. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen und dann werden sie den Menschensohn kommen sehen in einer Wolke mit großer Macht und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, also Kopf hoch, weil sich eure Erlösung naht. In unserer Zeit geschieht schon manches von dem, was Jesus hier aufzählt und ankündigt. Aber diese Worte reichen auch noch weit über unsere Zeit hinaus. Aber es ist heute schon sehr vieles, was den Menschen Angst macht. Angst ist schon ein Stichwort unserer Tage. Und viele Menschen bekennen schon jetzt vor Anbruch der schlimmsten Ereignisse, ich habe Angst wegen der Geschehnisse in unserer Welt und vor dem, was noch kommen wird. Und schon heute sind manche Ausweglosigkeiten zu sehen. Umweltverschmutzungen, Klimawandel, Erschöpfung der Rohstoffe, Hungersnöte und großes Flüchtlingselend. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die auf den Erdkreis zukommen. Die Menschen unserer Zeit haben eine Erwartung, aber nicht eine hoffnungsfrohe, sondern eine voller Furcht. Und das ist der gravierende Unterschied zwischen Nichtchristen und Christen. Auch wir haben Angst. Auch wir sind manchmal niedergedrückt und dürfen doch mit Hoffnung und Gewissheit erwarten, was kommt. Die Nichtchristen aber voller Angst und ohne Hoffnung. Und da geht es ihnen vielleicht auch so wie mir, dass dann die Notwendigkeit so deutlich wird und auch der Wunsch in unseren Herzen, den Menschen zu sagen, dass der König in ihr Leben kommen will und dass er ihnen Heil und Leben mitbringen will. Sie können ganz anders dann in die Zukunft sehen. Manches von dem, was Jesus hier nennt, wird erst unmittelbar vor seiner Wiederkunft geschehen. Und am Ende seines Ausblicks, den ich vorhin gelesen habe, nennt Jesus für die Seinen die Möglichkeit oder die Notwendigkeit, seht auf. Also ihr müsst nicht niedergedrückt bleiben. Wenn dieses anfängt zu geschehen, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Erlösung, der Erlöser kommt. Also trotz aller Gründe, bedrückt zu sein, niedergedrückt, niedergeschlagen. Und wenn ringsum Angst und Ohnmacht herrschen, wenn dieses Angekündigte beginnt zu geschehen, dann habt ihr Grund, sagt Jesus, erleichtert aufzuschauen. Wir Christen haben Grund, uns aufzurichten, auch wenn wir vorher niedergedrückt waren durch mancherlei. Wenn Jesus kommt, ist vieles dann vorausgegangen. was auch für Christen schwer ist. Viel Verfolgung. Davon sehen wir heute schon viel. Aber dann erheben sie ihre Häupter, weil sich ihre Erlösung naht. Ich weiß noch nicht, ob Sie die Redensart auch kennen. Ich kenne sie von früher, wo man sagte, Kopf hoch, wenn der Hals auch dreckig ist. Diese Rede ist mir sehr bekannt und ein wenig abgewandelt nun. Kopf hoch, wenn auch manches nicht angenehm ist. Kopf hoch, wenn auch manches niederdrücken will. Aber ihr, Christen, habt allen Grund, aufzuschauen, denn eure Erlösung, euer Erlöser kommt. Dazu muss man allerdings wach sein. Unser Erlöser heißt Jesus Christus und er hat immer wieder vom Wachsein gesprochen. Wachet. Zum Beispiel Markus 13, 34. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wachet. Sind wir wache Leute? Oder müssen wir erst wieder wach werden? Vielleicht in dieser Adventszeit. Matthäus 24, 42. Wachet. Denn ihr wisset nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und dann auch das Wort aus Lukas 12, 37. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wachend, das heißt zunächst ganz wörtlich wach leben. Dr. Heiko Grimmer sagt dazu, mit offenen Augen genau hinsehen, was in dieser Welt geschieht. Deshalb ist es auch für uns Christen so wichtig, Nachrichten zu sehen, Zeitung zu lesen. Das, was in dieser Welt geschieht. Das Gegenteil von wachen ist nicht nur schlafen, sondern auch blind sein. Einfach nichts sehen, nichts wahrnehmen. Wachen heißt genau hinsehen, sich informieren. Wach leben, mit offenen Augen, manchmal möchte man sie lieber zumachen. Mit offenen Augen sehen. Paulus schreibt, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. Dann wird dich Christus erleuchten, Epheser 5, 14. Als Glaubende sind wir lebendig Gemachte. Denn wir haben neues Leben bekommen, als wir wiedergeboren wurden. Und in dieses neue Leben hinein kommt dieser Ruf immer wieder, auch jetzt, wachet. Das heißt im Grunde, lebe, was du bist. Lebe als Mensch mit neuem Leben. So könnte man es auch sagen. Wir brauchen den Menschen nicht vorspielen, dass wir keine Ängste haben. Nein. Wir brauchen nicht so zu tun, als stünden wir über allen Nöten. Nein. Wir sind Mitseufzende, aber auch Lobende, weil wir mit unserem Herrn leben dürfen. Wir können immer wieder durchatmen in der klaren Luft des Wortes Gottes. Ich bin ja immer noch bei dem Zitat von Dr. Grimmer. Paulus hat es einmal so gesagt, immer getragen von der Hoffnung und der Gemeinschaft mit dem Herrn. Was ist das für ein Vorrecht? Immer in der Gemeinschaft mit dem Herrn leben. Darum als die Sterbenden und siehe, wir leben. Als die Gezüchtigten und doch nicht getötet. Als die Traurigen, aber alle Zeit fröhlich. Als die Armen, aber die doch viele reich machen. Als die nichts haben und doch alles haben. Das schreibt Paulus in 2. Korinther 6, 9 und 10 ist das zu lesen. Und Dr. Heiko Grimmer erzählt dann in diesem Zusammenhang, dass die Christen in der Netanya-Kirche in Südindien immer wieder dringend um Bibelarbeiten bitten. Und nun nicht nur irgendwelche Bibelarbeiten, sie möchten Bibelarbeiten über die Endzeitreden von Jesus und über die Offenbarung. Sie leben jetzt schon mittendrin in dem, was Jesus da predigt. Sie erleben jetzt schon schlimme Verfolgung, Verführung, Naturkatastrophen, Hungersnöte. Für diese Christen ist die Endzeitpredigt tägliche Wirklichkeit. Und da entfaltet das Wort von Jesus seine Kraft, so sagt es Dr. Grimmer. Sie bekommen Mut zum Zeugnis in aller Bedrückung. Sie erfahren Trost in allen Nöten und werden angesteckt mit Hoffnung durch die Zusage des Herrn, dass er doch wiederkommt. Sie sehen auf, sie erheben ihre Häupter, sie sind wache Christen, sie klammern sich an Jesus, sie nehmen sein Wort ernst und werden so zum Zeugnis für andere. Soweit Dr. Grimmer. Was bedeutet das nun für die Adventszeit 2014, die wir jetzt erleben? Die Vorzeichen der Wiederkunft sollen uns ermutigen, nicht erdrücken. Diese Vorzeichen, durch die die Welt in Ratlosigkeit gerät und in Angst, sie sind, so sagt es Fritz Rienecker, für die Gläubigen eine Weckstimme zu froher Hoffnung und Erwartung. Und ihre Häupter, die bisher unter mancherlei Kummer und Verfolgung niedergedrückt waren, sollen jetzt erhoben werden. Kopf hoch, obwohl. Kopf hoch, denn dein König kommt. Ich öffne die dritte Tür. Nein, wir singen erst noch ein Lied. Und Sie können aufstehen während des Singens. Und das Lied steht unter der Nummer 361. Wir haben eine Hoffnung. Ist also kein Adventslied, aber ein Lied von der Hoffnung und Wiederkunft unseres Herrn. 361. Ich öffne die dritte Türe und finde wieder eine Anweisung. Aber erst kommt Schokolädle dran. Da drüben sitzen zwei an der Technik, Schwester Renate. Die Anweisung bereitet vor. Bereitet vor. Und das ganze Wort dazu, das ist dann der Wochenspruch für die Woche vom dritten Advent an, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Jesaja 40,3. Das war von Jesaja vorausgesagt, auch das, dass es einen Wegbereiter geben wird. Und wir kennen den Mann, der dann viele, viele Jahre später von sich sagt, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg dem Herrn. Er hat diese Antwort gegeben den Priestern und Leviten, die ihn fragten, wer bist du? Johannes der Täufer. Und sein Vater Zacharias sagte in seinem Lobgesang nach der Geburt seines Sohnes Johannes, du Kindlein, wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Lukas 1,76. Aber nun könnten wir uns ja zurücklehnen und sagen, ja, das war ja die Aufgabe des Johannes. Nein, nicht nur er hatte den Auftrag, Wegbereiter zu sein. Dieses Wort in unserer dritten Tür ist auch eine Anweisung an uns, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Diese Wegbereitung ist auch in einem Adventslied angesprochen. Wir sind damit angesprochen. Mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz in euch bestellt. Und da wird deutlich, da geht es ja zuerst um die Wegbereitung in unseren Herzen. Jemand sagt dazu, Menschen, die mit dem Herrn leben, warten auf den Herrn. Und Wartende haben alles in Ordnung gebracht. Sie sind bereit. Lasst uns in unseren inneren und äußeren Dingen alles in Ordnung bringen, dass ihr bereit seid. In dem eben schon zitierten Lied heißt es so, bereitet doch feintüchtig den Weg dem großen Gast. Macht seine Steige richtig, lasst alles, was er hasst, macht alle Bahnen recht. Die Tallast sein erhöht, macht niedrig, was hoch steht, was krumm ist, gleich und schlicht. Mit anderen Worten, räumt Hindernisse weg, macht freie Bahn in euren Herzen. Freie Bahn für Jesus, dass er jetzt schon kommen und wirken kann. Und vielleicht auch ganz neu zu uns kommen können. Johannes musste damals bei seinem Dienst am Jordan Hindernisse ansprechen und aufdecken. Und er tat es mit großer Deutlichkeit bei den Zuhörern, die zu ihm an den Jordan gekommen waren. Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis bereiten den Weg für Jesus im Herzen. Sie machen den Weg frei für das, was er bringen will. Und das ist nun die Frage, auch eine Adventsfrage. Wir haben es vorhin auch gesungen. Herz, bist du bereit? Hat Jesus freie Bahn bei uns? Man kann sich an so vielerlei gewöhnen, an manche Hindernisse. Nur wenn Jesus freie Bahn bei uns hat, können wir für unseren Herrn Wegbereiter sein, auch in die Herzen von anderen. Es ist unser Auftrag, bereitet dem Herrn den Weg. Bei Johannes können wir einige Dinge finden, die wichtig sind, um Wegbereiter zu sein. Sündenerkenntnis und Bekenntnis habe ich schon genannt. Es braucht aber auch die Ausrüstung in der Stille, um Wegbereiter zu sein, bei sich selber und bei anderen. Diese Ausrüstung in der Stille ist bei Johannes vorausgegangen. Er war in der Wüste zur Vorbereitung. Es muss nicht die Wüste sein, aber eine Zeit des Hörens auf diesen Herrn und des Redens mit ihm ist Ausrüstung für das, was der Tag bringt, für das, was der Herr will an diesem Tag. Und es braucht den Gehorsam und das Erkennen, wann Wegbereitung dran ist. Johannes hat sich damals den Tag nicht ausgesucht, an dem er mit seinem Dienst begonnen hat. Er bekam ihn gesagt. Es geschah das Wort Gottes zu Johannes in der Wüste und er kam in die Gegend um den Jordan und predigte. Lukas 3, Vers 2 und 3. Und noch etwas, es braucht den passenden Lebensstil. Der Anspruch auf Selbstverwirklichung, ich komme zuerst, wäre zum Beispiel ein ganz großes Hindernis für die Wegbereitung für unseren Herrn. Johannes lebte so, wie er sagte, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wenn wir dem Herrn den Weg bereiten wollen, bei anderen Menschen, dann braucht es Freundlichkeit, Zeit für den anderen, Hilfsbereitschaft, hinhören, entgegenkommen, kleine Taten der Barmherzigkeit, das bereitet dem Herrn den Weg in die Herzen. Ich kann es auch so sagen, wenn der Herr mich leiten darf und mir sagen darf, was dran ist in der Begegnung mit dem anderen, dann werde ich zum Wegbereiter. Diese Begegnungen sind ja oft so überraschend mit anderen. Und wenn dann der Herr sagen darf, was jetzt dran ist, welches Wort, welche liebevolle Aussage, dann werde ich zum Wegbereiter. Aber was es auch noch braucht, um Wegbereiter zu sein, es braucht das Bewusstsein, dass der Mensch ohne Jesus verloren ist. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Nur wenn ich das zutiefst weiß, dann sehe ich die Notwendigkeit der Wegbereitung für Jesus. Verloren oder gerettet? Darum geht es bei jedem Menschen, dem wir begegnen. Das müssen wir weiter sagen. Wir können nicht sagen, ob der andere gerettet oder verloren ist, aber wir müssen weiter sagen, dass es das gibt und dass es Rettung gibt. Das müssen wir weiter sagen. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasset euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, 20. Und noch ein Wort über Johannes, das wir in den Texten finden. Er war brennend und leuchtend. Johannes 5, 35. Was hat da gebrannt? Was hat da geleuchtet? Er war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Jesus hatte viel Raum in ihm und so war Johannes nicht zu übersehen und nicht zu überhören. Erfüllt mit Jesus heißt das für uns. Dann leuchtet etwas. Bereite doch feintüchtig den Weg dem großen Gast. Im eigenen Herzen zuerst und in den Herzen der anderen. Ehe wir noch zur vierten Adventstür kommen, nenne ich die Anweisungen aus den drei bisherigen. Siehe, denn dein König kommt. Sehet auf, erhebet eure Häupter, die Erlösung naht. Und bereitet vor, bereitet dem Herrn den Weg. Ich öffne das vierte Türlein und es kommt wieder eine kleine Schokolade heraus. Und da habe ich mir gedacht, vor mir sitzen immer zwei ganz treue Bibelstundenbesucher. Es gibt noch viel mehr ganz treue Bibelstundenbesucher. Aber Frau Lützner und der Herr Beisch, die kriegen jetzt jeder ein Schokolädchen. Und die Anweisung heißt, freut euch. Das ganze Wort dazu, Sie kennen es, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Philipper 4, Vers 4, aber es steht dann im Losungsbuch, also beim Wochenspruch, noch der Anfang von Vers 5 dabei, denn der Herr ist nahe. Dass Paulus hier zweimal, also doppelt, zur Freude aufruft, lässt vermuten, dass er damit eine Not anspricht. Kann es sein, dass er damit eine Not anspricht? Eine Not, die er in der Gemeinde in Philippi sieht, es fehlt an der Freude der Christen. Spricht er damit auch bei uns eine Not an? Woran kann es liegen, dass es an der Freude der Christen fehlt? Ein Ausleger sagt, ein Christ besitzt auf den Quadratzentimeter mehr Freude als einer, der kein Christ ist, auf den Quadratkilometer. Aber, sagt er dann, es gibt eine Ursache, dass man nicht ein glücklicher und strahlender Christ ist, also dass die Freude fehlt, wenn man bei der ganzen christlichen Sache nur mit halbem Herzen dabei ist. Eine Notiz in einem Heizkörper in einem Hotel besagt, bitte drehen Sie den Heizkörper entweder voll an oder voll ab. Halb aufgedreht leckt er und macht Geräusche. Und dieser Ausleger sagt dann, im Leben vieler Christen quickt und klappert es. Sie können Glück und Freude nie lange bewahren. Sie lecken. Warum? Weil sie nur halb aufgedreht haben. Ein halbes Christentum ist ein Problem. Und da fehlt die Freude. Ich zitiere noch, und das ist dann so ziemlich mein Schluss, Dr. Gerhard Meyer und Professor Heim haben einige gute Worte gesagt zur Freude der Christen, die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Dr. Meyer sagt, hierbei müssen zwei Dinge berücksichtigt werden. Einmal ruft Paulus dazu auf, sich alle Wege zu freuen. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Da ist schon mancher ein wenig drüber gestolpert. Da möchte man fragen, kann man das, sagt Dr. Meyer. Danach wird aber hier nicht gefragt. Paulus befiehlt es der Gemeinde. Freut euch. Auch die schwierigen Situationen und Tage, die wir äußerst ungern aus Gottes Hand nehmen, sollen kein Grund sein, die Freude im Herrn zu verlieren. Das ist bereits das Zweite. Die Freude eines Christenmenschen leitet sich nicht vom Erleben ab. Also wenn er etwas Schönes erlebt, dann freut er sich. Wenn er nichts Schönes erlebt, dann freut er sich nicht. Die Freude eines Christenmenschen leitet sich nicht vom Erleben ab, nicht aus den einzelnen Erfahrungen des Alltags, sondern hat ihre unversiegbare Quelle in Jesus Christus. Die Aufforderung ist nicht so zu verstehen, freut euch im Glück, freut euch in der Not, freut euch bei der Arbeit, freut euch in der Trauer, sondern im Glück, in der Not, bei der Arbeit, in der Trauer, freut euch im Herrn. Wo Christus der Lebensinhalt wird und die Lebenserfüllung von ihm her gewährleistet ist, lassen sich die Höhen und Tiefen des Lebens sinnvoll bewältigen. Wir stehen in der Gefahr, nicht allein in den Tiefen unsere Freude im Herrn zu verlieren, also wenn es nicht gut geht, sondern auch dann, wenn wir uns unsere Freude von den Dingen dieser vergänglichen Welt vom Irdischen geben lassen. Sehr vergänglich, sehr irdisch. Letzteres ist in unserer heutigen Wohlstandsgesellschaft besonders stark ausgeprägt. Die Lebensfreude eines Christen aber ist in dem begründet, was Jesus bereits für uns getan hat und noch tut. Soweit Dr. Meyer und Professor Karl Heim sagt es so, in jeder Erdenfreude, also in den irdischen Freuden, wir dürfen uns ja freuen an vielem, aber in jeder Erdenfreude liegt die heimliche Angst, sie könnte uns im nächsten Augenblick genommen werden. Wenn es wirklich Freude geben soll, große Freude, nicht nur einen flüchtigen Genuss, dann muss uns etwas geschenkt sein, was uns keine Macht der Erde rauben kann. Eine Freude, von der uns nichts trennen kann. Es gibt nur eine einzige solche Freude in dieser Welt. Euch ist der Heiland geboren. Das ist ein Freudengrund und nicht nur für Advent und Weihnachten, sondern für immer. Schlusswort. Wie können wir die Adventszeit 2014 leben? Und was helfen uns die vier Worte, um die es nun ging und die uns durch die Adventszeit begleiten, als Wochenspruch jeweils? Was helfen sie uns für unser Christenleben auch nach dem Advent? Wir können ermutigt leben, denn siehe, dein König kommt, deine Erlösung naht. Jesus will in unseren Herzen wohnen und es ist viel Grund zur Freude, denn der Herr ist nahe. Wir wollen auch beauftragt leben, siehe, Kopf hoch, bereite vor und freue dich. Das sind vier Anweisungen für diese Adventszeit und für unser ganzes Christenleben. Wir beten. Danke, lieber Herr, dass dir unser Leben als Christen ein Herzensanliegen ist. Und einmal steht in deinem Wort, dass du unser Wandern durch dieses Leben in der Nachfolge auf dein Herz genommen hast. Und darum schenkst du uns auch solche Anweisungen. Du lässt uns nicht ohne Orientierungshilfe. Du lässt uns nicht alleine gehen. Wir danken dir, dass du nahe bist, dass du mit uns redest. Wir danken dir, dass du auch nahe bist, weil du kommst. Danken dir, Herr, dass du uns durch diese Adventszeit hindurch beschenken und segnen willst, für uns und für andere. Schenk uns immer wieder das Wachsein, Herr, das Wachsein auch für den anderen, vor allem aber das Wachsein für das, was du uns sagen möchtest. Wir danken dir, Herr, dass wir diese Adventszeit erleben dürfen, danken dir, dass du Segen bereit hast und wir danken dir, dass du uns immer wieder neu wach machen willst. Wach für dich und dein Wort, wach für das Leben mit dir, wach für die Zeichen der Zeit. Wir danken dir und wir möchten dich jetzt auch bitten, für die Christen, gerade auch dort in Südindien, aber auch für die vielen anderen, die verfolgt werden, die es schwer haben. Aber danke, Herr, dass sie sich an dich klammern und nicht mehr ohne dich leben können. Auch darauf legst du deinen Segen. Amen. Jetzt singen wir noch das Lied 136. 136. Freue dich, Welt. In der Liederhalle in Stuttgart, auch am 6. Januar 2015. Und wir laden herzlich dazu ein. Es ist eine Gelegenheit, vielen Menschen zu begegnen, aber auch Wort Gottes zu hören. Das wird Pfarrer Volker Gäckle weitergeben. Herzliche Einladung. Dann gibt es einen Flyer von Credo, der Buchhandlung, unten im Dorf. Credo Spezial 2015, also das sind so die Veranstaltungen zu entdecken, die während des Jahres sind. Ganz besondere, ganz gute, ich sehe es. Herzliche Einladung, draußen diese Flyer mitzunehmen, das vom 6. Januar und das vom Credo. Dann laden wir Sie herzlich ein zur Bibelstunde am nächsten Sonntag. Das ist Heidi Butzkamp wird sie halten. Und der dritte Advent ist ja immer etwas ganz Besonderes. Dazu sage ich jetzt nichts, sondern dazu sagt Johanna von der Bibelschule etwas.
Ich bin von der Bibelschule stellvertretend und lade Sie alle ganz herzlich ein, am dritten Advent zur Weihnachtsbibelstunde zu kommen. Wir haben das Vergnügen, da das Ganze mitzugestalten und freuen uns natürlich auf ein großes Kommen zum Thema Du wirst erwartet, und genau diese Haltung haben wir auch. Und wir werden beim Ausgang dann Flyer verteilen. Ich darf gerne alle einen mitnehmen.
Danke, die Schweiz lässt grüßen. Ja, wir möchten Sie nur noch verabschieden in diese Adventszeit hinein. Gehen Sie unter dem Segen unseres Herrn, freuen Sie sich an ihm. Auf Wiedersehen.